Hallo Welt! Das Thema der Woche: Observation. In einer Reminiszenz auf 2001, A Space Odyssey, versetzt uns Observation in die körperlose Existenz einer Raumstation. Zwischen eingängigem Kammerspiel und Puzzle-Adventure erleben wir eine bekannte Geschichte aus neuer Perspektive. Wir rezensieren den neuen Titel des Studios hinter Stories Untold. Außerdem sprechen wir über die Kooperation von Microsoft, Sony und Nintendo in Anbetracht der Konkurrenz durch Google Stadia und den veröffentlichten Entwurf des Anti-Lootbox-Gesetzes aus den USA. Das ist der Pixel-Diskurs Podcast, Episode 141 mit
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixel-Diskurs-Podcast für euch da. Heute die Wahlepisode zur Europawahl, liebe Leute da draußen. Falls ihr noch nicht wählen gegangen seid, dann ist jetzt eure Gelegenheit, das zu tun. Also nicht bei uns kann man nicht wählen, ja. Aber immerhin ist das ein Aufruf.
Bei uns kann man auch wählen. Wählt den besten Pixel-Diskurs-Podcast on air.
Ja, wir könnten auch
den besten und einzigsten.
Vielleicht können wir so eine Pixel-Diskurs-Partei gründen.
Die PPD?
Ja.
Die Pixel, PDPT?
PDP, die PDP, die Pixel-Diskurs-Partei.
PDPD, die Pixel-Diskurs-Partei Deutschlands.
Videospiele für alle.
Die Partei mit den zwei Ps und Ds.
Videospiele für alle. Finde ich nicht schlecht, kein schlechter Slogan.
Doppel-P. Wir sind hier heute ja alleine.
Richtig, Natascha ist im Urlaub. Und deshalb bewältigen wir die Folge zu zweit. Allerdings auch recht aussichtsreich, denn du hast ja eifrig Observation gespielt. Darüber sprechen wir später im Thema der Woche. Jetzt für die Spielewoche. Soll ich ein bisschen was zu Rage 2 wieder erzählen?
Ja,
ich habe so ein bisschen ein kleines Update, weil ich hatte in der letzten Woche bereits angefangen. Habe auch vergessen, einen kleinen Disclaimer dazu zu geben, denn wir haben natürlich ein Rezensionsmuster von Bethesda bekommen.
Für und Rage 2. Boomerang.
Und einen Boomerang. Lag also kein Boomerang, sondern so ein Wingstick lag dabei.
Ich habe den schon
ausprobiert. Nee, der ist nicht kaputt. Das ist, also dieser Wingstick ist so dieses, die ikonische Waffe aus Rage 2. Oder auch, ich glaube auch in Rage 1 schon. Und das ist dieser, wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein Boomerang, nur dass er drei Flügel hat. Und ich habe den versucht auch schon zu werfen.
Spinner halt.
Fidget Spinner. Ja, genau, aber in groß und in relativ leicht. Und der ist ein bisschen weich, aus so einem Silikon ist er, glaube ich, sodass dass man sich damit nicht verletzen kann unbedingt. Ist er, man kriegt ihn jetzt direkt gegen den Kopf. Und ich habe auch versucht, den so ein bisschen rumzuwerfen und das funktioniert sogar. Ich habe es zwar noch nicht geschafft, dass er tatsächlich 100% zurückkommt, aber so 80% der Strecke habe ich schon geschafft. Habe mir so ein YouTube-Tutorial angeschaut, wie man so ein Ding wirft. Und dann bin ich rausgegangen und habe es versucht. Also ja, es macht schon Spaß. Hat aber jetzt mit Rage 2 wenig zu tun. Trotzdem vielen Dank für den Boomerang. Ich lasse mich gerne so ein bisschen bestechen auch. Und kann deshalb sagen, dass Rage 2 ist echt super. Ist ganz, ganz objektiv und neutral gesehen das beste Spiel der Welt. Ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen davon erzählt, dass mich das Upgrade-System überfordert. Mittlerweile ist es so, dass ich jetzt mittlerweile so 20 Stunden ungefähr bin. Und ich verstehe es langsam. Ich durchsteige es mehr und mehr. Es fühlt sich dann auch befriedigender an. Ich spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das ist am Anfang echt ein Brett. Und umso mehr man jetzt dann neue Sachen freischaltet, neue Fähigkeiten freischaltet, desto mehr habe ich eben auch Chancen, irgendwie mich tatsächlich in Konfrontationen einigermaßen mächtig zu fühlen. Und das ist ja ein wichtiger Teil auch von so einem Action-Splatter-Shooter, wie Rage es ja nun mal ist. Im Grunde ist die Spielstruktur so, dass du bist ein Ranger und zur Geschichte komme ich später noch oder vielleicht noch in der nächsten Folge, weil da muss ich noch erst weiter voranschreiten. Bin jetzt so bei einem Drittel ungefähr. Und man könnte sagen, also die Techno-Faschisten kommen zurück und drohen die Welt zu überrennen. Zugleich gibt es irgendwie so ausbrechendes Chaos von so anarchischen Gruppen. Ich benutze hier Anarchismus natürlich im gemeinen Wortsinne und nicht im Sinne einer gesellschaftlichen Ordnungsstruktur, sondern
so eher archaisch.
Archaisch könnte man auch sagen. Ich glaube tatsächlich, dass die Selbstbeschreibung wäre vermutlich eine anarchistische. Ich glaube, das könnte man auch gut diskutieren. Das wäre was ich mir noch für eine, vielleicht möglicherweise als Thema der Woche aufheben würde, weil tatsächlich Rage 2 eine Aushandlung darstellt zwischen auf der einen Seite Technofaschismus und Anarchismus, könnte man sagen, und dieses und ein Law and Order Prinzip, was irgendwie dazwischen greift, das man selber verkörpert als Ranger. Und die Spielstruktur, um noch mal ein bisschen auf die Welt zu sprechen zu kommen, besteht dann eigentlich darin, dass man, es gibt so Arcs, das sind dann so Überbleibsel einer verlorenen Zivilisation, und in diesen Arcs findet man immer Upgrade-Möglichkeiten, indem man dann schaltet man dann neue Fähigkeiten frei, findet Upgrade-Punkte und sowas. Und ja, man bewegt sich dann durch die Welt, klappert diese unterschiedlichen Punkte ab. Das ist sehr so diese Ubisoft-Formel, die man hat, auf der Map von Punkt zu Punkt gehen, ein paar Banditenlager ausräumen, dann in so einer Arc seine Fähigkeiten upgraden und so weiter und so fort. Also ein eigentlich super repetitiver, zugleich aber in sich recht gelungener Gameplay-Loop, der dazu führt, dass man immer so ein bisschen stärker wird und dann wieder eben auch vor größeren Herausforderungen steht. Gibt ein paar ganz interessante Boss-Encounter bislang. Die offene Welt hat eben nicht sonderlich viel zu bieten, sondern sie ist halt hauptsächlich eine leere offene Welt. Ist ja auch eine Postapokalypse, insofern ist es auch nicht ganz unglaubwürdig, aber ja, es ist eher so Mad Max-Flair.
Ja, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn offene Welten halt nichts zu bieten haben, sondern wenn das so weit leer ist. Es kann natürlich auch gewollt sein, so im Sinne von, guck mal, hier ist halt irgendwie Steppe und Einöde, so dass man auch dieses Feeling davon dann halt hat, so, weil in der Wüste oder so steppemäßig oder so Postapokalypse stellt man sich halt immer so als unwegbares Land und so vor.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich habe schon häufiger gedacht, ich laufe jetzt einfach mal querfeld ein und schaue, was passiert. Es gibt dann auch immer mal wieder nette Sachen zu finden, die jetzt nicht Teil der Geschichte sind. Also das ist schon so. Es gibt dann irgendwie so, gestern zum Beispiel bei so einem Spaziergang über so einen Friedhof gestolpert. Es werden dann, teilweise funktioniert das Environmental Storytelling recht gut. Sodass du dann auch so ein bisschen so Data-Pads findest mit kleinen Geschichten, die diese Orte etwas beleben. Aber es bleiben auch viele Chancen ungenutzt. Also es gibt dann auch irgendwie einfach so Locations, die sind so ein bisschen random platziert, erscheint es mir. Man läuft dann halt rein, findet da so ein bisschen Material, ein bisschen Crafting-Material und weiter geht's. Ich empfinde die Erkundung nicht als super spannend. Was aber auch daran liegt, dass wenn man durch die Landschaft fährt und dann auf die Karte schaut, dann werden automatisch Orte mit Fragezeichen markiert, wo es irgendwas zu finden gibt. Also es gibt nicht so diese Survival-Geschichte von wegen, ich muss jetzt irgendwie unbedingt in jede Scheune und da irgendwie Materialien sammeln, obwohl ich es ja schon auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele. Also der Survival-Aspekt ist relativ gering, würde ich mal behaupten. Ja. Das sind soweit meine Eindrücke erstmal. Es hat natürlich, das muss man aber auch dazu sagen, verdammt coolen Stil. Diese neonfarbene, violette Überzeichnung, diese Glitches, die sich überall befinden und sowas. Es wird dann insofern dem Namen Rage schon gerecht. Hat auch einen echt schönen Soundtrack. Irgendwo zwischen eben so atmosphärischer Subtilität und dann eben irgendwie so einem Elektro-Gewummer in den immer wiederkehrenden Kämpfen. Es macht schon Spaß.
Ja.
Es macht Spaß. Ich glaube, das ist das, was man zentral irgendwie feststellen kann. Es macht Spaß.
Macht Spaß.
Ja.
Ja, weiß nicht. Ich kann sowas immer kurzfristig auch was abgewöhnen, auch wenn es vielleicht so ein bisschen überzeichnenden Humor hat und so. Also ganz extremes Beispiel ist ja so ein bisschen Saints Row, so was gar nichts mehr irgendwas ernst nimmt und absolut überzeichnet auch mit Neonfarben und so weiter ist. Deswegen dachte ich auch bei Rage kurz so, ach, das könnte auch eigentlich ganz witzig sein, ist vielleicht nämlich dann auch nicht ganz so over the top mit halt so diesem Postapokalypse-Szenario. Aber, oder zumindest Flair, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber auf mich wirkt es halt so ein bisschen in die Richtung. Und manchmal gibt es in solchen Sachen ja auch durchaus irgendwie interessante, dann doch intellektuelle Aspekte. Also selbst einem Saints Row würde ich durchaus satirische Aspekte und so weiter zugestehen oder halt zum Beispiel auch einem Rage, wo ich dann halt gucken würde, wo ist das Interessante halt, wie zum Beispiel mit den Technofaschisten.
Ja, General Cross. Das ist dann der
General Cross.
General Cross ist der faschistische Führer sozusagen in Rage. Aber ich kann leider, ich würde gerne zur Geschichte mehr sagen. Ich habe da schon so eine vage Ahnung, so eine Richtung, in die es zu gehen scheint. Nämlich, dass man sozusagen als Manifestation von Law and Order sozusagen die auf der einen Seite archaisch/anarchistischen Goon Squads niedermetzelt, die sozusagen als Banditen über das Land herfallen und die auch kein anderes Ziel zu haben scheinen, als Chaos anzurichten. Und auf der anderen Seite eben diese extrem autoritären, es gibt dann auch solche Sachen wie zum Beispiel die Authority Sentries, die langweiligsten Gegner im Spiel. Die Authority Sentries, über die stolpert man gelegentlich in kleinen Locations, so ein kleines, wenn du dir das vorstellst, es sind irgendwie einfach nur so ein paar, so eine Tankstelle zum Beispiel. Und mittendrin steht dann so eine Authority Sentry, so ein großes metallenes Ding, so eine Drohne im Grunde. Und wenn man sich ihr nähert, dann ploppt auch so ein Missionsziel auf, irgendwie Destroy the Authority Sentry. Und das klappt sich dann auf und ist eigentlich im Grunde wie so eine Art Mini-Endgegner, nur dass er halt statisch da steht und dich halt mit so Lasern beschießt und du musst immer die ganze Zeit draufhauen. Da gibt es dann in der Regel mehrere Stages sozusagen, sodass du dann umso weniger Lebensenergie diese Authority Sentry dann hat, desto aggressiver wird sie und du musst sie letztendlich dann einfach kaputt ballern. Das ist sozusagen dann das Ziel. Das ist eine sehr repetitive Angelegenheit, weil die sehr viel aushalten, zumindest auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und ich holze dann einfach Magazin um Magazin hinein. Aber ich denke, das ist so einer dieser, also dieser Begriff Authority spielt eine relativ große Rolle in Rage.
Was ich, glaube ich, ganz spannend finden würde, wäre, dass wir vielleicht mal schauen, ob wir mal ein Thema der Woche oder zumindest, wenn du dann damit durch bist, vielleicht auch in der Spielewoche nochmal so ein bisschen das, was wir ja auch früher schon mal hatten mit die Philosophie von. Weil ja. Ich würde eigentlich ganz gerne, dafür müsste ich es mir dann auch selber nochmal anschauen, spielen werde ich es wahrscheinlich nicht bis dahin, weil es mich dann auch nicht so stark reizt, aber was mich interessieren würde, wäre tatsächlich so eine Diskussion über halt so diese beiden Perspektiven von Technofaschismus versus archaisch selbstbezeichnet anarchistische Gruppen und so ein bisschen die Vorstellung des Wegfall des Staates,
ja.
Wo dann immer so ein bisschen, ja, entweder kommen die Faschisten oder es kommen quasi die, was ja auch so eine Standarderzählung ist, so wenn der Staat weg ist, dann haben wir ein Problem, womit ich mich jetzt nicht prinzipiell gegen den Staat aussprechen möchte, sondern eher auf diese Perspektive von inwiefern sind gesellschaftliche Verhältnisse so eigentlich nach quasi einem Wegfall einer Kontrollinstanz immer so vorgestellt, dass dann quasi das Chaos ausbricht, was ja so ein bisschen auch so eine Vorstellung von der Wichtigkeit der Autorität, die alles zusammenhält.
Ja, es ist
quasi
so
nicht die Vorstellung von Menschen sind moralisch in der Lage, auch quasi nach einer Katastrophe irgendeine Art von funktionierende Gesellschaft aufzubauen, ohne das, wie wir es jetzt kennen, quasi. Also das ist so diese Standarderzählung. Das würde ich gerne diskutieren.
Es ist so eine Art Hobbesches Gesellschaftsbild, was man da hat, so eine Art Notwendigkeit eines Leviathanes,
genau.
Und der Zerfall der staatlichen Ordnung als Rückfall in den radikalen Individualismus, könnte man sagen. Wobei ich weiß, ich kann es noch nicht so genau dekodieren, weil für mich noch von großem Interesse ist, welche Rolle diese Ranger spielen, von deren man nämlich der Letzte ist. Man ist der letzte Ranger und man hat sozusagen die Aufgabe, die Technofaschisten aufzuhalten, mit einem Project Dagger, also Projekt Dolch. Das funktioniert in Kooperation mit verschiedenen Figuren, die unterschiedliche Ziele haben. Also es müssen mehrere zusammenarbeiten und sowas. Das ist noch was ich mir genauer anschauen muss. Das kann ich erst beurteilen, wenn ich durch bin. Wie gesagt, Erzählung ungefähr ein Drittel fortgeschritten. Deshalb,
Als
Thema der Woche würde ich das auch gerne machen. Ja,
genau, wenn du durch bist, können wir vielleicht mal so verschiedene Aspekte von Rage, auch so die Postapokalypse als Trope im präapokalyptischen Klimawandelzeitalter, ist ja auch so ein bisschen seit dem Film, wenn nicht sogar früher, 2012, so die Standarderzählung unserer Zeit. Es wird alles untergehen. Wir bereiten uns schon mal quasi filmisch darauf vor, würde Adorno wahrscheinlich sagen.
Ja, so ein Fatalismus.
Mhm. Ja. Ja. Ich habe Final Fantasy 15 ist das Jahr, glaube ich, in der Erzählung, also mit Noctis und so. vergesse immer, welche Nummer das ist, weil ab
Final Fantasy 15, ja.
Genau.
Mit Noctis. Mhm.
Genau. Da tatsächlich, ich bin noch nicht so weit, finde ich aber ganz spannend. Das startet ja auch mit diesem Screen immer für Fans und Neueinsteiger. Ich bin so ein bisschen beides, weil ich war lange Zeit dann irgendwie raus. Ich habe zwar zwischendurch, hier 10 war das, glaube ich, mit Tidus mal gespielt und habe dann lange mich auch auf Final Fantasy 15 gefreut. Kann es jetzt, glaube ich, ganz gut spielen, weil so diese Vorfreude weg ist und ich nicht enttäuscht werde, sondern alles, was ich sehe, ist so, oh, ist das schön. Und es funktioniert halt so wie immer. Du freust dich halt über Chocobos, über Cid, der irgendwo auftaucht und so weiter. Was ich aber bei diesem Teil spannend finde, um jetzt nicht irgendwie auf diese Standard-Final Fantasy-Teile einzugehen oder Bestandteile, ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so eine Hamlet'sche Erzählung. So der Prinz, der rausgeht. Ist kein Spoiler, der Vater stirbt irgendwie in den ersten 5 Minuten und dann quasi wiederkommt und sein Reich irgendwie zurückerobern will. Oder, also klar, bei Hamlet ist es der Bruder des Königs und so weiter, ist also ein bisschen anders, aber ich finde, es hat so ein bisschen was. Und was ich sehr schön finde, ist immer so diese Chapter-Einblendung. Also immer wenn du weiterkommst, ist es ja so, dass dann irgendwie steht Chapter 1, Chapter 2 und du kriegst nochmal kurz angezeigt, was eigentlich gerade passiert. Das finde ich da sehr schön gemacht. Und was ich echt sagen muss, ich habe so ein paar Szenen gehabt, auch so von der Beleuchtung, von der Darstellung. Es ist halt ein PlayStation 4-Spiel, aber trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, dass in meinem Hinterkopf so kleine, wie so Bilder aufflackern von alten Final Fantasy Teilen, also richtig alten Teilen, so Super Nintendo, Final Fantasy 5 oder so ist es, glaube ich, wo man auch unterwegs ist und da sind auch so Raumschiffe quasi, also gibt es auch in jedem Teil, aber so von der Machart und auch so mit dieser Königsgarde und diesem bisschen mittelalterlich angehauchten Teil dürfte es 4 oder 5 oder so sein, habe ich mal angefangen.
6 war das, glaube ich.
Oder 6, genau, gab es auch nochmal irgendwann als Remake, glaube ich, für die PlayStation 3 oder so, oder PlayStation 2, habe ich mal irgendwann im Medienmarkt gesehen. Ist auch egal. Im Endeffekt hast du immer mal wieder dieses Gefühl, oder ich zumindest, das erinnert mich gerade auch irgendwie vom Flair und vom Stil an irgendwas, auch wenn es jetzt nicht so, ja, wir haben das wieder reproduziert, wie halt mit den Chocobos, die da halt einfach wieder sind.
Ja, das ist diese Reminiszenz an die eigene Kultur, die Final Fantasy ja mittlerweile entwickelt hat. Und das Schöne daran ist ja, dass eben die Teile an sich sehr unabhängig voneinander sind, zugleich aber doch immer genügend persistente Merkmale bieten, sodass man auch sich immer wieder darauf beziehen kann. Du hast schon Chocobos genannt und Cid genannt. Zugleich aber ist dennoch auch so, ist, dass das Kampfsystem schon immer mal durchaus Innovationen bietet. Also es ist ja in Final Fantasy 15 doch nochmal, das ist ja schon sehr stark so ein Open-World-Action-RPG. Wie findest du das Kampfsystem? Weil das ist ja immer so ein Streitpunkt gewesen bislang.
Ja, ein kurzer Einwurf noch. Es gab, irgendwann gab es, glaube ich, auch einen Zwischenteil für die PlayStation 2, das so in diesem Universum von Final Fantasy 7 angelegt.
Dirge of Cerberus. Das war, wo man Vincent gespielt hat.
Ja, so da hatte man, glaube ich, auch schon ein anderes Kampfsystem. Auf jeden Fall haben sie da auch schon mal was ausprobiert. Also ist im Endeffekt quasi was als Nukleus vorher schon mal vorhanden war und jetzt quasi da ist. Ich fand's am Anfang irritierend, weil ich wollte eigentlich so gib mir bitte meinen
Moment. Nee, Final Fantasy 15 Kampfsystem ist sehr stark inspiriert von Final Fantasy 12, würde ich mal behaupten.
Kann auch
weil
sein.
Das ist eher so eine, das hat ja fast schon so eine Action-MMO Logik, nach der es funktioniert.
Ja, würde ich auch sagen. 12 habe ich einfach nicht gespielt. Das hat mich, glaube ich, auch damals nicht gereizt. Das ist dieses, ja, MMO gewesen.
Nee, 12 war kein MMO.
Aber 12, es gab eins.
Es gab 11 und 14 waren beides MMOs. Und 12 war aber das war ein reines Einzelspielerspiel, hatte aber ein recht interessantes Kampfsystem, weil man eben auch so Linien hatte, die dann irgendwie von dir zum Gegner führten. Damit konnte man immer auswählen, was man macht und konnte auch seinen Begleiter so ein bisschen programmieren, in Anführungszeichen.
Das Problem bei Final Fantasy ist, ab einem bestimmten Punkt, es ist einfach zu viel da draußen. Also es gibt auch irgendwie Tactics auf Final Fantasy. Und
Final Fantasy Tactics, ja, auch.
Genau, schön. Und dann habe ich irgendwann letztens auch mal in den PlayStation Store geguckt, dann kriegst du auch irgendwie zig Sachen irgendwie vorgeworfen und auch irgendwie im App Store gibt es alles möglich. Es gibt eine Tiny Edition von Final Fantasy 15 mit irgendwie anderer Grafik. Da wollte ich mal gucken, inwiefern sich das unterscheidet. Nee, aber um da eine Frage zu beantworten und nicht so lange rumzueiern. Wie gesagt, das hat mich irritiert am Anfang und es war so dieses, nee, gib mir bitte ganz schnell wieder meine Seitenperspektive zurück und irgendwie mag ich das nicht und macht auch irgendwie keinen Spaß. Aber mittlerweile habe ich sehr viel Spaß daran, weil ich halt einfach reingekommen bin und auch so dieses, okay, das ist jetzt einfach weg, ich bekomme es auch in diesem Spiel nicht zurück. Funktioniert das ganz gut und ein anderer Aspekt, der damit auch so ein bisschen zusammenhängt, ist einfach diese Open-World-Atmosphäre, die sehr gut funktioniert. Eben aufgrund von Kommentaren von Begleitern der Boyband, wie du sie auch schon mal bezeichnet hast. Aber auch so Nebenquests, wo dann so ein Behemoth jetzt gerade am Anfang unterwegs ist, deswegen können wir noch nicht mit Chocobos reiten, klassische Rollenspielerzählung, so, ja. Fahr da hin, du willst mit Chocobos reiten, hier ist was, was du platt machen musst, dann wird es freigeschaltet, vorher gibt's das nicht. Aber da zum Beispiel auch so diese kurzen Sequenzen und auch, ja, die Idle-Animations, darüber, was du vorletzte Woche schon mal erwähnt hattest, weil man ja zwischendurch auch immer so campt und dann auch so diese Kommentare, so, oh, ja, einem all sticky and gross, wo der andere dann irgendwie ruft, ah, oh, time for bath und so.
Ja,
das
ja.
sind einfach so viele kleine Elemente und auch die Fahrten mit dem Auto, wo ich am Anfang dachte, das ist jetzt, also das ist die Endstufe von Open World. Du steigst in ein Auto ein und schaust quasi einfach nur noch zu, wie das Auto irgendwo hinfährt. Ich meine, das habe ich auch bei Assassin's Creed schon mit dem Pferd gehabt, dass du irgendwann nur noch das Pferd auf den Weg programmierst und dann quasi mit dem Adler währenddessen zuschaust. Aber es funktioniert gut aufgrund der Zwischenkommentare und weil du währenddessen auch einfach mal so ein bisschen die Kamera drehen kannst, das einfach super schön ist und dann ja auch zwischendurch immer wieder rausspringen kannst und halt solche kleinen Sachen passieren.
Ja, du kannst auch, das habe ich erst relativ spät rausgefunden, aber du kannst ja tatsächlich auch während du dann dich durch die Gegend kutschieren lässt ins Menü gehen und kannst ein bisschen Itemverwaltung machen und du kannst natürlich auch, und das ist was ich sehr schön finde, daran, oder was ich mal sehr angenehm fand tatsächlich, einfach mal eine Zigarette rauchen. Und so ein bisschen, für mich war Final Fantasy 15 immer so dieses Spiel, bei dem ich mich zurücklehnen kann. Ich habe das auch so eingestellt, dass es diesen, man konnte den Kampfmodus, den kann man ja so konfigurieren, also entweder läuft der in Echtzeit ab, oder es läuft
der Wait-Modus.
Der Wait-Modus, in dem du stehen bleibst, passiert dann auch nichts. Zumindest gibt es dann so eine Zeitleiste, die man hat, wo man sich in Ruhe umschauen kann. Das habe ich auch gemacht. Deshalb war Final Fantasy 15 für mich immer so ein Spiel, bei dem man einfach so wunderschön entspannen konnte und dann diese herrlichen Strandlocations, an die man kommt und so weiter. Das war immer super.
Ja, ja, und ich hatte das Gefühl, dass du im Endeffekt so ein bisschen das hast, eigentlich wie bei den alten Teilen, wo du ja immer diese vorgerenderten Hintergründe hattest und im Endeffekt quasi von Ort zu Ort gegangen bist oder auch schon dann irgendwie mit Final Fantasy 10 ja im Endeffekt so Location hattest, die, also Final Fantasy ist eigentlich immer so ein, du hast sehr schöne Locations und dazwischen ist irgendwie schlecht gerenderte Oberwelt gewesen. Und das ist es auch immer noch so ein bisschen weiterhin. Und das finde ich eigentlich schön, weil du kommst dann an einem bestimmten Ort und es fühlt sich an, wie in so einem alten, gerenderten Location ja. quasi zu sein. Nur, dass die plötzlich in 3D ist und Zeiten hat, finde ich auch sehr schön, so mit diesen Tageszeiten. Ich weiß gar nicht, ob es Wetter gibt. Es hat noch kein,
ja.
Es hat noch nicht geregnet.
Ich glaube, es gibt Wetter, ja. Ich meine, mich an Wetter erinnern zu können. Es gibt Regen auf jeden Fall.
Es hatte einmal geregnet aufgrund von dem Tod des Vaters. Dann so ganz klassisch so, ja, hier, dein Vater ist tot, es regnet. Aber das sind halt auch alles so kleine Elemente, wo ich am Anfang dachte so, oh nee, jetzt noch so ein Open World nach irgendwie Spider-Man, noch so ein Riesenteil. Aber zurücklehnen ist auf jeden Fall so ein Punkt. Es ist für mich auch gerade so ein Spiel, was super funktioniert, wo ich dann einfach unterwegs bin. Und so kannst ja sogar die HUD, dieses HUD quasi, also diese ganzen Anzeigen und so weiter, kannst du ausschalten. Dann bin ich so ein bisschen durch die Gegend gestreift. Und ein letzter Punkt, nämlich für mich ist es nämlich gerade mein persönliches Breath of the Wild, weil du auch zwischendurch einfach unterwegs bist und die Reise das Relevante wird und Open World dann einfach funktioniert und nicht so dieses geh von A nach B und tue dies, sondern erfahre diese Spielwelt mit all ihrer Schönheit, wo ich dann irgendwie so Giraffen oder sowas ähnliches getroffen habe und mir dann auch zwischendurch dachte, nö, die greifen mich nicht an, das möchte ich jetzt auch einfach nicht töten, ich lasse es jetzt einfach mal leben und genieße diese schöne Welt.
Okay, und wir genießen jetzt gemeinsam die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute da draußen, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de, so wie dem immer ist. Nummer 1.
Nicht einer, sondern zwei Artikel. Die findet ihr ja dann entsprechend in den Shownotes, sondern entsprechend eine Nachricht, die mich persönlich sehr überrascht hat. Sony und Nintendo arbeiten zusammen.
Und Microsoft.
Doch, und Microsoft. Ja, Microsoft auch. Also im Endeffekt soll Microsoft genutzt werden. Unter anderem für die Zusammenarbeit im Bereich KI und Halbleitersysteme. boring. Aber viel interessanter im Bereich Streaming-Dienste. Warum Amazon übrigens nicht mehr dabei ist, ist tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass Amazon bisher zu wenig Erfahrung hat im Gaming-Streaming-Bereich und es ging so ein bisschen um die Frage, wer hat die entsprechenden Server und da scheint Microsoft mit so einem Dienst namens, ich glaube, Microsoft Azure so ein bisschen mitarbeiten zu können und also im ersten Artikel gab es erstmal quasi die Nachricht, hey, die arbeiten zusammen, wo man halt denken würde, das sind doch Konkurrenten.
Auf welche Art und Weise? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Auf welche Art und Weise arbeiten sie zusammen?
Ja, das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen. Genau, A, sie arbeiten zusammen auf der Ebene von KI und Halbleitern und dann aber im Bereich von Streaming-Diensten, wo jetzt im Endeffekt noch gar nicht so genau klar ist, was haben sie eigentlich vor. Aber dass man da Kooperationen eingehen möchte. Ich glaube, sie versuchen so ein bisschen ihr Gegenportal aufzubauen gegenüber Google Stadia. Das kam im zweiten Artikel raus, das eigentlich offensichtlich ist. Im Endeffekt, Google hat quasi was in den Ring geworfen und jetzt müssen irgendwie die anderen drei Konkurrenten eigentlich mit ihrem eigenen System in die Ecke kommen. Apple hatte ja schon mal auch mit einem entsprechenden Angebot schon mal was angekündigt mit
Ich hab's vorgestellt damals. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie es heißt.
Apple Play.
Es gab irgendwie, also es gibt auf jeden Fall dann diesen Subscription Service im App Store, womit du dann irgendwie Zugriff auf exklusive von Apple mitproduzierte Mobile Games hast. Ich habe aber tatsächlich den Namen schon wieder vergessen. Das ist auch noch ein bisschen.
Ja,
kommt aber noch dieses Jahr, glaube ich.
Ja, und zumindest vom Namen her auch nicht so. Wir hatten uns da auch längerfristig darüber unterhalten, so griffig wie Google Stadia, was man sich merken kann, als halt jetzt bei Apple. Aber zumindest gab es da jetzt auch schon mal so einen Wurf quasi in den Ring. Und ich finde da jetzt eigentlich ganz spannend, was da kommt. Ich kann mir so ein bisschen nicht vorstellen, auf meiner PlayStation ein Nintendo-Spiel zu streamen.
Nee, das wird doch dazu nicht kommen. Also ich stelle mir das so vor.
Exakt.
Ich stelle mir das so vor, dass diese Kooperation zwischen Microsoft, Sony und Nintendo, natürlich, die sind unter Druck geraten durch die Ankündigung von Google Stadia und müssen jetzt auf irgendeine Art und Weise reagieren, weil sie können einfach nicht diese Infrastruktur allein für sich liefern, die Google Stadia oder die Google zur Verfügung hat. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie sozusagen jetzt eine Zusammenarbeit machen in der Entwicklung von Streaming-Infrastruktur, aber dann die Nutzung der Dienste plattformspezifisch sein wird. Sprich, ich könnte mir vorstellen, dass diese Kooperation dann dazu führt, dass wenn Sony sich dazu entscheidet, wovon ich fest ausgehe, hatte ich ja schon mal illustriert, dass sie PlayStation Plus und PlayStation Now zusammenlegen zu einem Dienst, dann möglicherweise ist es so, dass dieser dann verfügbare Streaming-Dienst auf der Architektur basiert, die in Kooperation zwischen Nintendo, Microsoft und Sony entwickelt wurde. Sodass quasi alle drei, obwohl sie natürlich in der Konkurrenzbeziehung zueinander stehen, dieselbe Streaming-Infrastruktur verwenden können, um in irgendeiner Form Google-Konkurrenz machen zu können.
Ich kann mir auch vorstellen, tatsächlich, also es gibt ja quasi bestimmte Spiele, die sind Nintendo-spezifisch, also quasi exklusiv oder halt PlayStation-exklusiv und laufen nicht auf Xbox. Aber es gibt ja auch durchaus Spiele, die kannst du auf unterschiedlichen Plattformen spielen. Also
Third-Party-Titel, ja.
Ja, beziehungsweise kannst du ja sogar mittlerweile Doom auf der Switch spielen.
Ja, klar.
Und solche Geschichten. Da kann ich mir vorstellen, dass du es leichter hast, wenn die Leute, die im Endeffekt das technisch umsetzen müssen, dass es gestreamt wird auf deine Konsole, einmal für einen Streaming-Dienst das quasi machen und im Endeffekt gibt es dann nur noch leichte Anpassungen für die entsprechende Konsoleninfrastruktur im Sinne von, dass du dann die Tastenbelegung ist ja bei der Xbox, beziehungsweise die Controller-Architektur ist auch, ich hasse diesen Controller. Entschuldigung.
Den Xbox-Controller finde ich eigentlich sehr angenehm.
Nee.
Also ich bin natürlich den DualShock jetzt mehr gewohnt, aber ich finde den Xbox-Controller nicht schlecht.
Nee, ich mag den überhaupt nicht. Der ist A, zu schwer und B, sind diese Controller ja auch so komisch angeordnet.
Ja, die Sticks sind versetzt. Die Sticks sind versetzt, ja.
Mag ich gar nicht. Und also PlayStation-Controller ist deswegen habe ich eine PlayStation und keine Xbox. Aber genug gerambelt. Aber dann kannst du im Endeffekt entscheiden, was ist dein Lieblingscontroller, kannst du aber im Endeffekt diesen Dienst nutzen. Oder was auch spannend wäre zu schauen, inwiefern hast du quasi sowas wie wie Netflix quasi, aber für deine spezifische Konsole. Und wenn du das quasi einmal abonnierst, kannst du, wenn du mehrere Konsolen hast, auf, das auf unterschiedlichen Sachen spielen.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, dass es dazu kommen wird, dass diese, dass die Infrastruktur zwar dieselbe sein wird, die sie dann nutzen, zumindest weitgehend, aber dass letztendlich die Dienste trotzdem systemspezifisch sein werden. Dass Microsoft seinen Streamingdienst hat, Sony und Nintendo und haben alle drei ihren eigenen Streamingdienst, die Hardware-Architektur dahinter und die Streaming-Infrastruktur ist aber dieselbe. Das könnte ich mir vorstellen. Könnte auch sein, dass sie dann nochmal, dass sie sozusagen nur ein basales Fundament dieser Streaming-Infrastruktur gemeinsam entwickeln und dann sozusagen die eigenen Schritte und Präferenzen alleine gehen.
Ja, was halt noch so ein bisschen der Nachteil wäre, oder was eine Frage wäre, die noch zu klären ist, inwiefern ist es konkurrenzfähig gegen dem, was Google anbietet, weil die sagen ja, okay, nimm irgendwie dein altes iPhone 4 oder so oder dein Android-Phone oder dein Huawei, wobei die haben jetzt, glaube ich, letztens auch irgendwie so eine Schlappe gehabt, aber zumindest nimm irgendwas und du kannst es da drauf spielen.
Ja.
Da ist halt so ein bisschen die Frage, werde ich dann auch sagen können, okay, ich habe quasi so eine Art PlayStation-Abo und ich kann es dann aber sowohl irgendwie auf meiner PlayStation spielen, aber auch das, was ja auch schon mit dieser Remote-Funktion zum Teil funktioniert, dass ich sagen kann, okay, ich logge mich über die App auf meinem iPhone quasi ein und spiele das Spiel, was ich gerade auf der PlayStation angefangen habe, im Zug halt irgendwie weiter.
Am Zug wird wahrscheinlich schwierig, ist es denn, ist ja ein gutes WLAN. Aber,
ja,
aber auf einem anderen Gerät, meinst du
auf
jetzt?
Auf einem anderen Gerät. Ich sage, ich gehe jetzt.
Das ist ja PlayStation Now.
Genau, spiele dann halt irgendwie auf meinem iPad dann halt weiter.
Du kannst, ich weiß tatsächlich nicht mehr so genau, wie PlayStation Now funktioniert. Ich hatte das ja auch nie abonniert, einfach weil es preistechnisch für mich vollkommen jenseits von Gut und Böse lag. Aber PlayStation Now müsste doch theoretisch auch so funktionieren, dass man sich da über den Browser einloggen kann, dass man das über den Browser betreiben kann. Zumindest würde das doch Sinn machen. Ich meine, brauchst ja keine PS4, um PlayStation Now zu benutzen.
Das weiß ich nicht. Das ist mir bis jetzt quasi noch böhmische Dörfer geblieben.
Ich hab keine Erfahrung damit gesammelt, aber ich könnte mir das vorstellen. Also es ist ja ein Streamingdienst. Warum den Streamingdienst? Also was auf jeden Fall geht, es könnte tatsächlich sein, dass sie es limitiert haben auf Sony-Produkte. Weil ich weiß, dass es tatsächlich, also auf Sony Smartphones geht es auf jeden Fall und auf Sony-Fernsehern glaube ich auch. Ich weiß nur nicht, ob sie es tatsächlich so weit ausgedehnt haben, dass sie sagen, du kannst es jetzt in jedem Browser nutzen. Da bin ich mir tatsächlich nicht so klar, ob das möglich ist. Aber liebe Leute, wenn ihr das wisst, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Es wäre interessant zu erfahren, weil dann wäre ja sozusagen die Konkurrenz möglicherweise oder ein konkurrierendes Verhältnis zu Google doch auch möglich. Es ist nur halt so, dass Google eine wesentlich ausgiebigere Infrastruktur einfach besitzt und das auf viel, viel mehr Geräten anbieten kann und dazu ist es dann auch noch was jetzt nicht irgendwie eine spezifische Plattform-Allianz oder so eine Hingabe, ein Commitment für eine Plattform bedarf, weil du bist ja bei Google Stadia, bist ja weitestgehend offen.
Und der Traum war ja auch so ein bisschen, ich gucke mir einen Trailer für Assassin's Creed Odyssey an oder ein Let's Play und steig halt einfach ein. So.
Ja, ja.
Also im Sinne, also das ist tatsächlich mehr so ein PlayStation Now im Sinne von, ach, guck mal, ich habe das gerade gesehen, ich mache das jetzt gerade. Oder auch, was ich ganz spannend fand, war, ich gucke mir irgendwie einen Livestream von dir gerade irgendwie bei Google Stadia an und sag, ja, finde ich gerade ganz cool, das ist irgendwie ein Multiplayer-Spiel. Ich habe so ein Google Stadia-Abo, wäre jetzt mein Traum, so, ich habe dafür schon 10 Euro bezahlt, da steige ich doch einfach mal spontan mit ein und wir spielen das halt zur zweiten Runde.
Genau, das wäre sozusagen der Traum, den ich glaube, das wird eine Sache sein, das wird nur Google richtig gut können. Ja. Weil es vielleicht die Möglichkeit geben wird, wie es ja auch, es ist ja jetzt zum Beispiel schon so, dass du, wenn du auf der PlayStation einen Stream schaust, weil PlayStation hat ja seine eigenen Streaming-Dienste, dann kannst du ja auch direkt von dort aus dann die Store-Seite öffnen, dann musst du das Spiel aber erst kaufen, Dann musst du es erst runterladen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass es unbedingt erforderlich ist, bevor Google Stadia erscheint, müssen alle drei, Microsoft, Nintendo und Sony, nachlegen, was die Streaming-Architektur angeht und das Angebot angeht. Insofern ist es nur logisch, dass sie da auch eine Kooperation eingehen. Weil wenn sie sich jetzt behaken in diesem Bereich, dann kämpfen sie sozusagen gegeneinander, bis irgendwann Google vorbeikommt und sie einfach alle plattmanscht.
Ja, das ist ja ein klassisches Teile und Herrsche. So, wenn die sich jetzt gegenseitig, also das, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Also zusammengefasst, Teile und Herrsche. So. Aber die Kleinen quasi gegen Google,
wobei man ja echt die Kleinen,
sondern, also ich finde es eher interessant, dass irgendwie die drei großen, also quasi Spielefirmen und auch darüber hinaus Firmen sagen, okay, Google ist so bedrohlich. Gut, vielleicht gibt es auch andere Gründe, so tatsächlich auch aufgrund von Kostenfaktoren und so weiter, einfach zu sagen, hey, komm, das kostet uns einzeln zu viel Geld, wir bezahlen es einfach anteilig und wir nutzen es dann alle als Entwicklung. Aber zumindest so ein bisschen, wie es von außen aussieht, ist es so ein bisschen, da kommt irgendwie so der Endboss Level 50 um die Ecke und du hast irgendwie ja, gute Level 40 Leute, wir müssen sich dann trotzdem irgendwie zusammenschließen, so ein bisschen die Boyband.
Ja, es muss auch vor allem,
unterwegs.
Also es muss tatsächlich aber auch dann Sony einfach mal über seinen Schatten springen und eine vernünftige Crossplay-Mechanik etablieren, weil die ja bislang immer noch so sind, während Microsoft und Nintendo sich da weitestgehend geöffnet haben, zumindest ist es mein Eindruck, muss Sony auch einfach ein bisschen aus dem Quark kommen und dann irgendwie sagen, okay, dann machen wir es zum Beispiel so, dass in Rocket League auch einfach irgendwie Leute auf PlayStation-Servern gemeinsam zusammenspielen können mit Leuten, die das auf einer Xbox spielen, ja?
Nein, ich will mit Leuten nicht spielen.
Aus Prinzip nicht, die haben diese ekligen Controller, will ich gar nichts mit zu tun haben. Nummer 2.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern.
Anti-Lootbox-Bill could radically change how video games are sold. Von Charlie Hall auf polygon.com. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen, nicht in der letzten Folge, sondern in der vorletzten, dass es diese sogenannte Lootbox-Bill, also ein Lootbox-Gesetz, nenne ich es jetzt mal verkürzt, geben soll. Und der republikanische Senator Josh Hawley hat jetzt am vergangenen Donnerstag den Gesetzesvorschlag vorgelegt. Der Entwurf dieses Gesetzesvorschlages erhielt überwiegend Zustimmung, sowohl von Demokraten als auch von Republikanern. Insofern ist es durchaus eine ernstzunehmende Geschichte und eine zunehmend ernstzunehmende Geschichte. Ihr findet auch, liebe Leute da draußen, wenn ihr euch für den vollständigen Gesetzesentwurf interessiert, diesen bei uns in den Shownotes. Das Ziel des Gesetzes ist, um das nochmal wieder auf den Schirm zu rufen, Pay-to-Win-Mikrotransaktionen. Und besonders Lootboxes stärker zu regulieren. Die Definition, die im Gesetzesvorschlag steckt, trifft überwiegend zu. Also es werden kosmetische Gegenstände und zusätzliche Inhalte wie Add-ons oder sowas werden also ausgeklammert. Beispielsweise wenn du in Fortnite. In Fortnite ist es ja so, dass du nur kosmetische Gegenstände erwerben kannst. Es gibt ja keine Levelprogression auf spielstruktureller Ebene. Deshalb würde das nicht darunter fallen. Auch sowas wie Add-ons für MMOs zum Beispiel fallen auch nicht darunter, sondern es ist schon recht präzise zugeschnitten auf Pay-to-Win-Mikrotransaktionen, also Mikrotransaktionen, die dazu führen, dass man tatsächlich auch einen spielerischen Vorteil hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben Lootboxes, die sozusagen eine reale Investition erfordern, um eine Belohnung zu bekommen, die noch unklar ist, ja. Es bleiben allerdings auch einige Fragen offen. Zum Beispiel wäre es so, dass den gegenwärtigen Formulierungen folgend auch Kartenpakete, zum Beispiel in Hearthstone, davon betroffen wären. Denn das sind im Grunde ja nichts anderes als Lootboxes. Du kaufst dann das Gold sozusagen, um in Hearthstone irgendwie Kartenpakete zu kaufen. Mhm. Investierst das Gold, kriegst dann ein Kartenpaket, von dem du nicht weißt, was genau drin ist. Ja, das ist klar, im Grunde eine Lootbox.
Ist die klassische Lootbox.
Lootbox, ja.
Magic the Gathering, die analoge Lootbox noch vor, weiß ich nicht, gibt es glaube ich schon seit den frühen 90ern, 80er, 90ern.
Also Sammelkartenspieler auf jeden Fall haben schon seit jeher mit diesen Paketen gearbeitet.
So, ja. Diese
Fußballstickerhefte.
Fußballstickerhefte und ja gut, da hast du halt kein Spiel dahinter
gehabt. Ronaldo.
Baseballkarten und so, aber
vor allem
schon auch mit Spielen.
Ist es aber so, dass dieser Gesetzesentwurf natürlich Spiele fokussiert, die für Kinder freigegeben sind. Es steckt ja auch im Namen, dass es sozusagen Abusive Games for Children oder irgendwie sowas Act heißt. Ich habe jetzt den genauen Namen mir nicht notiert. Es geht eben um Spiele, die für Kinder freigegeben sind oder eben Spiele, die maßgeblich von Minderjährigen gespielt werden. Und hier wird es jetzt interessant. Der entscheidende Begriff, der hier ins Spiel kommt, ist Constructive Knowledge. Die Juraprofessorin Angela Campbell erläutert im Artikel folgendes Zitat. Actual knowledge is a subjective test. It asks whether the company in fact knew that minors were using the service. Constructive knowledge is an objective standard. It asks whether the operator knew or should have known that minors were using the service. Zitat Ende. Um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Apex Legends ist ja ab 18 freigegeben und wäre deshalb von den Regulierungen nicht betroffen. Mal abgesehen davon, dass es auch in Apex Legends ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es da auch hauptsächlich kosmetische Dinge in den Lootboxes gibt, aber nehmen wir es jetzt einfach mal. Wenn es aber dann guten Grund gibt, anzunehmen, dass dennoch viele Minderjährige diesen Titel spielen, dann greift die Regulierung trotzdem. Obwohl es ab 18 freigegeben ist. Es muss dann gegebenenfalls eben bestimmt werden, inwiefern es guten Grund zu dieser Annahme gibt. Zum Beispiel anhand von Userdaten, anhand von Streaming und so weiter. Ja, also wenn viele Leute irgendwie unter 18 jenen Titel streamen oder ja, man das auf irgendeine andere Art und Weise feststellen kann eben. Dass real Leute, die unter 18 sind, diesen Titel spielen. Die Entertainment Software Association gab sich natürlich wenig begeistert dazu. Sie veröffentlichte folgendes Statement als Antwort. Zitat: This legislation is flawed and riddled with inaccuracies. It does not reflect how video games work, nor how our industry strives to deliver innovative and compelling entertainment experiences to our audiences. The impact of this bill would be far-reaching and ultimately prove harmful to the player experience, not to mention the more than 220,000 Americans employed by the video game industry. We encourage the bill's co-sponsors to work with us to raise awareness about the tools and information in place that keep the control of video game play and in-game spending in parents' hands rather than in the government's. Zitat Ende. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, es handelt sich hierbei nur in Anführungszeichen um einen Gesetzesentwurf. Es ist natürlich so, dass die Lobby alles in ihrer Kraft Stehende tun wird, um ein Inkrafttreten dieses Gesetzes zu verhindern. Und selbst wenn die Zustimmung im Parlament groß genug ist, könnte es ja dennoch zu auch beträchtlichen Überarbeitungen des Gesetzes kommen, bevor es tatsächlich in Kraft tritt. Fest steht aber, dass die Monetarisierungspraktiken, das habe ich mir sozusagen noch notiert, die Monetarisierungspraktiken von digitalen Spielen zunehmend in den Fokus auch von politischer Regulierung geraten. Entweder müssen also die Publisher ihre aggressiven Monetarisierungspraktiken zurückschrauben, wenn sie eine solche Regulierung verhindern möchten, oder sie müssen Jugendschutzprüfungen strikt durchsetzen, sodass klar ist, dass ein Titel ab 18 nicht von Leuten gespielt werden kann, die unter 18 sind. Ansonsten, wenn diese beiden Möglichkeiten wegfallen oder nicht hinreichend zur Kenntnis genommen werden, dann könnte es durchaus passieren, dass eben Mikrotransaktionen, Pay-to-Win-Mikrotransaktionen und Lootboxes beträchtlich reguliert werden, einfach durch ein Gesetz.
Ja, alles nicht so einfach.
Es ist nicht so einfach. Ich finde es aber dennoch einen spannenden Vorstoß auch. Es ist meines Erachtens nach eine sehr gute Idee. Weil ich glaube tatsächlich auch, dass die Industrie seit Overwatch zumindest sich ja diesem Wahn nach Lootboxes und Microtransactions auch zunehmend hingegeben hat. Und wenn es einfach zunehmend aggressiv und penetrant wird und davon letztendlich auch Minderjährige betroffen sind von irgendwie so Gambling-Practice, also von Glücksspiel, was spezifisch auch an Minderjährige herangetragen wird, dann ist es kein Wunder, wenn es dann irgendwann einfach eine gesetzliche Regelung eben gibt, wenn die Branche es nicht hinbekommt, sich selber zu zügeln, ja?
Ja. Die Lootbox der Pandora ist halt schon geöffnet.
Lustig, also hast du schon am Schreibtisch heute Morgen, hast du schon überlegt, ne?
Nee, ich habe gerade zwei Minuten drüber nachgedacht, wie kann ich das am besten formulieren? Die Lootbox der Pandora oder die Pandoras Lootbox oder...
Auch mal so ein Joke mal irgendwie gründlich erstmal durchdacht, bevor...
Oh, aber gut, nicht?
Wir haben leider keine Zeit mehr gehabt, um noch andere Artikel reinzunehmen, die ich aber allerdings mir notiert hatte. Ja. Dazu gehört unter anderem die noch laufende Debatte um Anno 1800. Da gibt es einen spannenden Artikel jetzt auch vom Deutschlandfunk. Ich öffne den gerade mal kurz. Wir können jetzt nicht mehr genauer besprechen, leider. Aber hier schreibt eben Felix Zimmermann im Gespräch mit Raphael Schmarzoch über die Chance, die Anno 1800 gehabt hätte, um sozusagen die Sklaverei und die Kolonialzeit in irgendeiner Art und Weise auch reflektierend einzubauen. Aber zugleich ist auch die entscheidende Frage dabei, ob man ihnen das ankreiden kann, dass sie das nicht gemacht haben, ob man sagen kann, sie hätten eigentlich eine Verpflichtung, das zu tun. Und das ist eine Debatte, die gegenwärtig noch läuft, die auch sehr spannend ist, die auch zurückzuführen ist durchaus auf Kingdom Come Deliverance. Und würde mich da einfach erstmal zurückhalten. Wir hatten in der letzten Folge schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, über unsere Position dazu. Und habe jetzt keine Zeit mehr gehabt, das noch zusammenzufassen, beziehungsweise keinen Platz mehr in der Presseschau gehabt. Auch ein interessanter Artikel, den ich gerne mitgenommen hätte, allerdings nicht mitgebracht habe. The people who published Firewatch are now making a game console with a crank von Mike Fahey auf Kotaku.com. Auch diese Artikel packen wir natürlich in die Shownotes, falls es euch interessiert. Hast du diese Playdate-Geschichte gesehen?
Nee.
Playdate. Eigentlich eine spannende Sache. Das ist eigentlich, kannst du dir vorstellen, wie so ein Mini-Gameboy. So ein sehr kleines Teil, was einfach nur hast so ein Steuerkreuz und zwei Knöpfe dran und an der Seite so ein Hebel, so eine Kurbel ist an der Seite. Und das hat ist ein ganz interessantes Konzept, weil das ist einfach nur so ein kleiner Schwarz-Weiß-Screen, der auch keine Beleuchtung hat oder so, auf dem du dann spielen kannst. Und die Spiele werden so veröffentlicht in Staffeln, dass du quasi, du kaufst dir das Gerät, ich glaube, das kostet $150 soll es, glaube ich, kosten. Und $149. Und dann ist es angekündigt, dass es dann innerhalb der ersten 12 Wochen wird jede Woche ein Spiel veröffentlicht, was dann automatisch schon bei dir auf dem Screen aufblinkt und sagt, hey, es gibt ein neues Spiel sozusagen. Ja? Und diese Spiele sind alle spezifisch nur für dieses eine Gerät entwickelt und für diese Kurbel an der Seite optimiert. Es gibt ein Beispiel dazu für ein Spiel, das heißt Crankins Time Travel Adventure. In diesem Spiel ist es so, dass du eben mit dieser Kurbel dann die Zeit vor und zurück kurbelst. Mhm. Ja? Und das ist schon eine durchaus spannende Geschichte. Das wird so eine richtige kleine Nischensache sein, die kaum jemand wahrscheinlich zur Kenntnis nehmen wird. Allerdings sind durchaus auch interessante Persönlichkeiten dabei, die spezifisch Titel dafür entwickeln.
Wie heißt das?
Playdate. Playdate. So wie Date, Playdate. So ein gelbes kleines Kistchen, was man irgendwie sich einfach in die Hosentasche stecken kann und dann einfach mal sagen kann, ich entkopple mich jetzt von dem ganzen technischen Überbietungsgestus, der ansonsten
den Videospielmarkt.
Der den ganzen Videospielmarkt irgendwie dominiert und spiele einfach nur auf so einem Schwarz-Weiß-Screen ohne Beleuchtung 12 Spiele. Man weiß auch noch nicht genau, das wird dann interessant sein zu beobachten. Ich werde mir das jetzt nicht kaufen, sondern erstmal beobachten, ob denn nach diesen 12 Wochen dann auch noch, also ob es dann noch weitere Seasons von Spielen gibt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Spiele spezifisch nur für diese Plattform entwickelt werden und auch auf keiner anderen erscheinen.
Wir könnten ja mal anfragen, ob wir eine kriegen.
Ja, das wäre
also, weil 150 Euro wäre mir jetzt auch so ein bisschen too much.
Das wäre zu viel, ja.
So, also das ist halt das, was ich so ein bisschen abschreckend finde. Aber ich finde, es sieht schon süß aus. Ich finde, es sieht aus wie, als hätte man Pikachu in eine Konsole gepresst.
Genau, ja. Das ist tatsächlich auch der Kommentar, den ich dazu schon häufiger gehört habe, ja. Sieht aus wie so ein Konsole gewordenes Pikachu.
Pikachu. Was ich leider auch nicht mehr gefunden oder gelesen habe, was ich vor kurzem gesehen habe, ist mein Herz kurz ein bisschen höher gesprungen und dann habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich keine VR habe. Es gibt jetzt ein Doctor Who VR-Spiel. Wir brauchen dringend eine VR.
Ja,
auf jeden Fall.
PlayStation VR wäre schon eine ganz schöne Sache, wobei ich auch tatsächlich glaube, mal schauen, was mit der PS5 dann angekündigt wird. Vielleicht ist es ja dann auch VR etwas, was eine größere Rolle spielt und möglicherweise sogar eine integralere Rolle spielt, wobei ich glaube nicht, dass sie es als fester Teil des Systems begreifen werden.
Ich glaube auch nicht. Also dafür ist einfach der Markt nicht da.
Aber sie halten es ja schon ganz gut am Leben. PlayStation VR. Wir bekommen ja auch immer mal wieder Keys für PlayStation VR-Titel. Wir haben nur kein Gerät, mit dem wir das nutzen können. Auch nicht mit rein. Oh, Entschuldigung, bitte. Ich habe gerade hier eine Wasserflasche umgeworfen. Sie ist auf meine Ukulele gestürzt. Ich möchte noch einen letzten Lesetipp loswerden. Und zwar Am Rande der Zivilisation. Ein Rundgang durch das Arbeitslager von Days Gone. Von Dom Schott auf archeogames.net. Dom Schott hat eben wirklich diese klassische Erkundung der Welt von Days Gone vorgenommen und sich da spezifisch auf ein Arbeitslager konzentriert. Spannende Beobachtung einer der Zivilisation von Days Gone. Und wir begeben uns jetzt ins Thema der Woche, ne?
Ja, wir observieren jetzt Observation.
Ja, genau. Ich spiele kurz Ukulele, aber dann, weil wenn ich die schon okay, hier liegen habe, dann spiele ich
das. Das ist eigentlich übrigens falsch. Das habe ich nämlich eher die letzten Tage getan, dass ich Observation observiert habe und mich dabei ziemlich beobachtet gefühlt habe.
Das Thema der Woche. Wir sprechen über Observation, einen Titel, auch für den wir auch einen Disclaimer aussprechen müssen, denn wir haben natürlich auch einen Rezensionscode von Devolver Digital bekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Und du hast es gespielt, Tobi.
Ja, ich habe mich damit die letzten ungefähr 2 Wochen auseinandergesetzt, also ich würde mal sagen so 3-4 Abenden oder Sessions. Es ist seit Dienstag ja auch raus und erschienen, also ab diesem Zeitpunkt konnte ich dann auch notfalls nachschauen, wenn ich in manchen Puzzlen nicht vorangekommen bin, aber seitdem ist es quasi auch für die Masse erhältlich. Ich sag mal kurz was zum Setting, damit wir wissen, genau, worüber wir sprechen, wenn ich schon Puzzle sage. Im Endeffekt ist es ein Adventure-Puzzle-Game, wobei ich aber auch durchaus den Begriff Walking Simulator, wobei das nicht ganz stimmt. Man spielt nämlich nicht als eine Person, die läuft, sondern als jemand, der fliegt. Wir befinden uns im Raum, Weltraum, und wir spielen nämlich diesmal nicht, man hätte es vielleicht erwartet, jemanden, der auf einer Raumstation lebt und arbeitet, sondern wir spielen die Station als solches, nämlich die KI oder die OS, Sam OS, auf der Raumstation oder ja, Weltraumstation kann man schon sagen, sowas wie die ISS quasi.
Die Station ist auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist die Station der ISS nachempfunden, ne? Also Bauplänen von der ISS folgend rekonstruiert.
Genau, es sieht sehr stark wie die ISS aus und man muss auch sagen, sie fühlt sich sehr, sehr echt an oder sieht sehr, sehr echt aus. Genau, was wollte ich jetzt gerade sagen? Und man spielt aber quasi nicht als eines der Besatzungsmitglieder, sondern man spielt als die KI. Man wird aktiviert von Dr. Emma Fischer, also das ist so die erste Stimme, die man hört mit so Voice Authentication, ich habe es auf Englisch gespielt, Dr. Emma Fischer, und die Aufgabe, die erste, die man hat, ist nämlich damit R2 oder war es glaube ich R2, L2, also auf jeden Fall mit den Schultertasten dann quasi umzuschalten in so eine Art Response-Mode. Der ist spannenderweise in Rot. Wir erinnern uns an Odyssey 2001.
Ich musste auch direkt an HAL denken.
Genau.
HAL aus 2001.
Meine Erwartung am Anfang war auch so, oh cool, da kann man HAL spielen und man ist quasi so die KI, die auf Dauer die, also bisschen morbide Vorstellung, aber ich hatte schon so ein bisschen die Vorstellung.
Wolltest du Leute quälen, ne?
Ja, ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, so ich bin die Station und es ist so ein bisschen so ein Hell Simulator. Ist es nicht, sondern man ist der digitale Assistent von Dr. Emma Fischer, die man im Endeffekt begleitet. Man ist so ein bisschen, an einer Stelle habe ich mal den Begriff Voyeur gesehen, würde ich jetzt so nicht sagen, sondern halt tatsächlich auch die observierende Instanz. Also ich beobachte im Endeffekt das, was passiert, mit Dr. Emma Fischer und so ein bisschen mit der Crew auch insgesamt. Ich will nicht spoilern, aber es gibt an einer Stelle auch zum Beispiel mal eine Sequenz, wo Emma nicht da ist, sondern andere Crewmitglieder quasi Befehle geben und so weiter und man sich mit denen auseinandersetzen muss, auf eine andere Art und Weise als Assistent. Wie gesagt, ich versuche nicht zu spoilern. Das ist nämlich ein Punkt. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was von seiner Geschichte auf der einen Seite lebt und halt über die Punkte von dem, was in der Geschichte so passiert. Also das Setting ist im Endeffekt, wir befinden uns eigentlich als eine Station. Ich habe an manchen Stellen so ein bisschen Hinweise auf Forschung zum Klimawandel, zumindest zum Klima gefunden. Und es passiert Folgendes. Eigentlich befindet man sich in der Lower Atmosphäre der Erde, so 360 war, glaube ich, eine Angabe. Ich kenne mich da nicht aus, was da jetzt genau was ist. Aber auf jeden Fall, man befindet sich eigentlich in der Nähe der Erdumlaufbahn. So wie die ISS ja zum Beispiel auch, die kannst du ja teilweise sogar irgendwie blinken sehen, wenn sie hier rumfliegt, also sehr nah eigentlich an der Erde dran ist. Und man landet auf einmal in der Nähe des Saturns und man fragt sich, warum ist man dort? Und eine Reaktion, die Sam, die kommt relativ am Anfang, die kann ich vielleicht erzählen, ohne groß zu spoilern, ist, dass er sagt, ja, anscheinend habe ich uns hergebracht. Und dann hat man diese Situation, man befindet sich nicht mehr in der Nähe der Erde. Auch der Rest der Crew ist irgendwie verschwunden, weil es gibt dann natürlich die Möglichkeit, dass Emma, Sam dazu, also mich dann im Endeffekt auffordert, den Rest der Crew zu suchen. Und dann ist irgendwie an vielen Punkten erstmal dieser Punkt da, dass sie nicht auffindbar sind. Und auch Emma ist im Endeffekt auf der Suche nach ihren Mitgliedern. Und ich meine, so eine Raumstation ist nicht sehr groß. Die besteht im Endeffekt aus so einem Inner Core und dann aus den verschiedenen Bestandteilen, also dem russischen, dem chinesischen Modul und so weiter und so fort, durch das man sich dann quasi auch als KI quasi durchklicken kann. Das ist nämlich was, um von der Story quasi so ein bisschen zu dem
Ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir zum Gameplay kommen.
Okay, weil ich wollte erstmal so einen Rundumschau machen, aber
lass uns ruhig so ein bisschen das in den einzelnen Teilen kurz
abgrasen. Okay, wir können es auch abhaken. Ich hätte halt eher so eine Übersicht erstmal gegeben, aber wir können es auch so machen. Also,
was mich interessiert ist, es ist ja ein Spiel, das, wie du sagtest, von der Erzählung getragen ist. Und es klingt für mich so ein bisschen wie eine Art Kammerspiel, weil man ja wirklich nur irgendwie hauptsächlich zwei Figuren hat, nämlich Dr. Emma Fischer und die KI und auf einem relativ begrenzten Raum. Funktioniert denn diese Interaktion, diese Beziehung zwischen dir als Spieler, also der KI und Emma Fischer?
Ja, gute Frage. Wäre ich vielleicht später so ein bisschen im Fazit zugekommen, aber ich habe mich an manchen Stellen echt so gefühlt, als wäre es ein, ich sag den Namen nicht, weil wir sind davor geschalten worden und auch den anderen nicht. Also diese sprachgesteuerten Assistenten, die man heutzutage hat. Also ich habe jetzt absichtlich nicht das mit der Iris um uns rum und ihr,
Axel.
Ich versprochen, ich mache das nicht mehr.
Dem Echo Dot.
Genau, dem Echo Dot. Oh, das darf es auch nicht sagen.
Darf man nicht sagen?
Nee.
Wird auch aktiviert?
Ja, und Computer ist auch schwierig. Also es gibt andere Aktivierungsbefehle, ist aber auch egal, lass uns bei Observation bleiben. Genau, ich habe mich zwischendurch so ein bisschen so gefühlt, was sehr gut funktioniert, ist dieses Zuschauermodus-Element, so, auch so diese, mich hat es sehr stark, um vielleicht bei der Story und bei der Atmosphäre zu bleiben, sowohl vom Trailer als auch dann vom eigentlichen Spielen an A Space Odyssey erinnert und zum Teilen auch, wenn es nicht ganz so in diesem Horror-Gruselbereich gewesen ist, an Alien. Ich hätte mir an manchen Stellen ein bisschen mehr Alien gewünscht, so wirklich, dass ich auch das Gefühl bekommen hätte von Angst. Das war am Anfang so ein bisschen da, weil noch ein Zusatzpunkt, es taucht zwischendurch immer so ein Sechseck auf, das war, was auch im Logo ist, und macht so, weiß ich nicht, so Dubstep-Geräusche quasi und zeigt dir so Symbole an, wo du dann die Symbole nachgeben musst. Und das ist so es gibt doch auch dieses Rechteck bei Space Odyssey. Das sind so Sachen, wo man halt merkt, das ist sehr stark.
Der Monolith.
Genau, der Monolith. Mhm. Das ist sehr stark davon inspiriert, auch mit Hell, hast du ja auch schon erwähnt. Sowas funktioniert, aber dass ich so wirklich diese Beziehung. Ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt wie halt echt so dieser Rettungsanker. Es gibt auch in einer Szene gibt's auch relativ früh am Anfang gibt's eine Szene, wo Emma dann mit der Sphäre, man ist nämlich sowohl als Kamera unterwegs, als auch mit so einer Sphäre, dann kann man sich auch im Raum bewegen als OS, da ist man quasi an sie rangebunden und man wird so ein bisschen durch die Story quasi durchgeschleift, weil sie im Endeffekt ist die Protagonistin und du schaust ihr quasi über die Schulter. Und was dann halt nicht funktioniert, ist so dieses, du fühlst dich leiblich dort.
Ja, was natürlich auch keinen Sinn machen würde, weil du bist ja auch kein Leib.
Genau, du bist die Station, das heißt, so Gefühle von Beklemmung oder auch von Angst und so weiter funktionieren nicht immer so gut, weil es gibt auch Szenen, weiß ich nicht. Also es gibt zumindest Szenen, wo du nicht mehr in der Sphäre bist und es ist für dich kein Problem, dass du quasi dann auf eine Kamera zugreifst. Also du bist im Endeffekt immer omnipräsent und wenn dir was passiert, dann greifst du einfach auf ein anderes Modul zu.
Ist Emma Fischer denn eine spannende Figur? Also hast du ihr gerne zugeschaut? Oder sie ihr assistiert?
Es gibt ja nicht nur Emma Fischer, sondern es gibt auch noch so ein paar andere Protagonisten, die man aber vor allem über Textlogs und über Audios.
Ja, das sind ja keine Protagonisten, oder?
Nicht Protagonisten, ja, danke schön. Also nicht Protagonisten, sondern. Also Protagonistin ist Emma und es gibt halt dann die anderen Nebenfiguren. Es funktioniert als Erzählung von Station. Emma, dadurch, dass sie ja oft in anderen Räumen ist und ich andere Dinge zu erledigen habe, schaue ich ihr gar nicht so viel über die Schulter, sondern ich höre sie häufig halt einfach nur als Stimme. Und das funktioniert zu Teilen schon ganz gut. In manchen ist es aber einfach so ein Sam, tu das und das und mit einer relativ ruhigen Stimme oder Sam, come to me oder sowas. Was eher für mich auch stark am Anfang funktioniert hat, was dann abnimmt, seltsamerweise, ist, es gibt so Typografien quasi, so Textbestandteile. Es gibt nämlich relativ auch am Anfang, gibt es auch keinen Spoiler, gibt es so eine Anzeige, wo dann einfach nur steht, bring her. So, das hat für mich richtig gut funktioniert. Emma für mich ist gut, aber nicht überragend, dass ich gesagt hätte, das ist für mich, sie ist authentisch, also funktioniert als Figur, aber es ist niemand, wo ich sagen würde, ich vermisse sie jetzt als Figur, nachdem ich das Spiel zu Ende gespielt habe, so, oder die mit mir als Person stark, dafür habe ich zu wenig über sie erfahren als Person, sondern sie ist so ein bisschen das, wie nennt man das, das Mittel quasi für die Erzählung, so ein bisschen.
MacGuffin?
Ja, sie ist so ein bisschen.
Aber MacGuffin ist schon ein sehr starker Begriff, das würde bedeuten, dass sie keine Relevanz hat.
Na, sie hat schon eine Relevanz, sie hat aber im Endeffekt, es ist mehr die Erzählung von dieser Raumstation, die auf einmal in der Nähe des Saturns ist und mit dieser Frage von, was ist hier passiert und was ist quasi das. Observation ist so ein bisschen doppeldeutig, weil sowohl sind wir als Raumstation da, als auch ist da irgendwas draußen, dieses Sechseck, was immer wieder auftaucht und dieses Bring Her, dieses Gefühl von beobachtet werden. Aber sie als Figur, fand ich, war so dieses, okay, wir brauchen irgendjemanden, der da noch als Crewmitglied unterwegs ist, die irgendeine Art von Wunsch hat, also zurückzukommen zur Erde oder quasi auch ihre anderen Crewmitglieder zu finden und so und halt zu überleben. Und ich bin im Endeffekt aber halt der Assistent davon. Also ich fand Sam als KI tatsächlich stärker.
Mich interessiert sehr das Voice-Acting, weil es ist ja so, dass bei diesen Spielen, die jetzt sehr stark von einer Figur getragen werden, ich dachte da auch zum Beispiel an sowas wie Her Story, wo man im Grunde ja auch an einem PC rumwurschtelt und sich Videos anschaut von einer Person, die von einer Straftat erzählt. Und es ist ja auch immer nur eine einzige Figur, die alles trägt. Das bedeutet natürlich auch, dass die Person, die dann die Rolle spielt, die auch das Voice-Acting macht, eine hinreichende dramaturgische Spannung erzeugen können muss und eine gewisse Vielfältigkeit, eine gewisse dimensionale Tiefe der Figur erzeugen muss. Ist das bei Emma Fischer gelungen?
Also vor allem auf der Ebene von, ich habe sie immer als echte Figur wahrgenommen und ich habe, ja, würde ich schon sagen, aber dadurch, dass es eben auch viel einfach so dieses Puzzle-Adventure ist und sie oft gar nicht so viel da ist und auch gar nicht so viel sagt, also in den Szenen und auch in den Zwischensequenzen, auch vor allem, ohne das Ende zu verraten, auch bei den Endsequenzen oder Kapitelabschlüssen, da funktioniert sie sehr gut, vor allem über die Stimme, weil ich am Anfang, als ich sie quasi als Person das erste Mal gesehen habe und auch so von den Gesichtsanimationen dachte so, das ist jetzt.
Da merkt man das Budget.
Genau, ja? Also man merkt da, das Budget ist eher in die Raumstation geflossen, was richtig war, weil du dich einfach sehr viel in der Raumstation unterwegs befindest und viel in die Überlegung, wie die Puzzle aussehen. Sie als ihre Gesichtsanimation ist so ein bisschen nicht komplett irgendwie out of place, so wie das irgendwie hier bei Mass Effect so ein bisschen der Fall war, aber ich musste kurz mal.
Wo die Gesichtszüge entgleisen.
Ja, ich musste kurz an die Gesichtsentgleisung von Mass Effect denken und dachte so, oh Gott, hoffentlich wird das nicht so, aber.
Ist ja vielleicht ganz gut, dass sie dann mehr mit der Stimme arbeitet.
Sie arbeitet mehr mit der Stimme und es funktioniert dann später schon, also man gewöhnt sich schon daran, aber es ist jetzt halt keine Gesichtsanimation, die man halt irgendwie von hochklassigen Titeln irgendwie von Naughty Dog und so weiter kennt. Also es ist jetzt kein.
Wäre auch nicht zu erwarten gewesen.
Genau, dann. Es ist nicht zu erwarten, dafür ist es gut gemacht und es ist halt für die Sequenzen, für die es gebraucht wird, ist es völlig in Ordnung. Auch was andere Animationen, so Weltraum-Außenansichten und irgendwie, weiß ich nicht, wenn sich die Station mal bewegt, ist es alles nicht so over the top und so weiter. Finde ich aber gut und wie gesagt, dafür sieht der Rest aber echt sehr gut aus. Hat auch was damit zu tun, dass man noch so ein bisschen so eine Art Filter gefühlt hat, wenn man mit der Sphäre unterwegs ist. Also diese Kameraperspektive, das dann noch so ein bisschen grobkörniger macht, dass das auch so kameramäßig ist. Das funktioniert schon alles sehr gut. Und also die Stimmen als solche haben mich auch nie genervt, sondern sind gut ausgewählt gewesen. An manchen Stellen hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Enthusiasmus gewünscht. Es lebt aber auch sehr davon, dass es sehr, sehr downplayed quasi ist. Es
ja,
ist
nicht so underplayed, ja.
Mhm. Genau, es ist nicht so over the top.
Das finde ich gut.
Es ist manchmal vielleicht ein bisschen underplayed, aber Dafür funktioniert es dann aber in der Atmosphäre. Also es ist passend.
Ja, das klingt ausgesprochen interessant. Du hattest das Interface bereits erwähnt und es ist so ein bisschen was zumindest aus, von meinem Eindruck jetzt, was du erzählt hast, der auch sowas Retrofuturistisches hat. Mitunter hat ja auch die Person scheinbar, die bei Alien Isolation das Interface entwickelt hat, auch hier mitgearbeitet. Also man hat, wenn ich das richtig verstehe, du hast von irgendwie einem Fünfeck gesprochen.
Sechseck.
Einem Sechseck.
Sechseck, was auf so eine Spitze gestellt ist.
Mhm. Und es ist aber auch, das hat so einen retrofuturistischen Charme, oder? Das Interface.
Ja, aber das Sechseck ist das, was auftaucht. Das ist quasi der Monolith, ist auch schwarz und das leuchtet auch von hinten. Das hat so eine Hintergrundbeleuchtung mitgebracht.
Und du generell, wie ist das Interaktionssystem?
Das ist quasi die Alien-Life-Form so ein bisschen. Das Interaktionssystem, wie gesagt, du hast über die Schultertasten, hast du dann die Möglichkeiten halt auch mit Emma zu interagieren und du hast im Endeffekt ab einem bestimmten Zeitpunkt hast du quasi auch dein macOS quasi, das funktioniert über die mittlere Taste bei der PlayStation, dass du dann quasi in dieses System reinkommst, dann hast du so einen schwarzen Hintergrund und im Endeffekt so Linien quasi, ich glaube, sie sind grün gewesen, von der Station und hast dann an verschiedenen Punkten quasi Stationsnummer auch angezeigt und rechts so eine Legende und das ist quasi so der Homescreen der OS, wo du dann durch die Station auch durchschaltest und kannst dich dann zu der Kamera schalten und wenn du in einem Raum bist, um da vielleicht nochmal stärker drauf reinzugehen, um mal so ein Detail zu haben, dann hast du oben links, hast du A, B, C, das sind die unterschiedlichen Kameras und dann kannst du mit den Pfeiltasten sind das links, die analogen Pfeiltasten, Pfeiltasten im Endeffekt, kannst du zwischen den einzelnen Kameras hin und her switchen und das ist sehr schön gemacht, weil dann gibt es so eine kurze Animation, wo der Raum quasi auch schwarz wird und so grün mit grünen Linien dargestellt wird, also quasi so eine Art digitale Ansicht hat und dann fliegt das quasi zu der anderen Kamera hin. Also du hast nicht einfach nur, ich schalte mich zwischen den Kameras hin und her, sondern du fliegst kurz zwischen den Raum und das ist eine Animation, das fällt mir jetzt gerade erst auf, wo ich drüber spreche, die sehr wichtig ist, damit man nicht so dieses hat von ich schalte mich zwischen statischen Kameras umher und dann, wenn du eine Kamera ausgewählt hast, dann kannst du quasi mit der Kamera hin und her mit den Sticks die Kamera bewegen und zoomen und so und es fühlt sich auch sehr an wie eine richtige Kamera. Also da sind an vielen Stellen auch Dinge entschieden worden, die vielleicht für ein klassisches Gameplay nicht so attraktiv sind, die aber, damit man das Gefühl hat, man ist in einer echten Raumstation, sehr gut funktionieren und dann zoomst du quasi auf bestimmte Gegenstände, zum Beispiel einen Laptop und dann kannst du dich mit Sam quasi, kannst dich pairen, da kommt auch immer so ein kurzes Drücke 4-4 Dreieck oder so, das läuft dann immer kurz unten durch, ist auch immer unterschiedlich und dann hast du quasi das Puzzle vor dir und dann den Laptop, wo du bestimmte Sachen eingeben kannst und das sieht im Endeffekt habe ich in anderen Rezensionen auch gefunden, das hat so ein bisschen den Charme von so alten DOS-Oberflächen oder
genau,
so.
Genau, deshalb dachte ich so an Retrofuturismus.
Genau, Retrofuturismus bzw. DOS ist aber auch im Endeffekt bis auf bei manchen Sachen, wie zum Beispiel den, wo es aber halt auch Sinn macht, zum Beispiel der Airlock, ist es immer wieder unterschiedlich. Also zum Beispiel die Astrophysik hat ein komplett anderes Interface, also ein anderes Puzzle oder Rätsel als zum Beispiel, weiß ich nicht, die Mainframe von Sam, wo man dann zwischendurch auch mal irgendwie ran muss, um was zu ändern.
Sind die Rätsel denn motivierend gestaltet?
Jein. Also es gibt zum Beispiel sehr repetitive, wenn man das so nennen will, Rätsel, wo du zum Beispiel so einen Airlock aufmachst, wo du im Endeffekt eine Eingabe machst. Das macht, wie gesagt, immer atmosphärisch Sinn. Du gibst dann aber quasi, da zum Beispiel hast du so eine Dot-Oberfläche, also so, da sind ganz viele Punkte drauf. Und dann musst du an einem bestimmten Punkt quasi mit dem Cursor hin und musst quasi eine Verbindung zeichnen. Das gibt's. Und es gab ein Rätsel, was mich sehr frustriert hat, wo man im Endeffekt wo ich echt rumüberlegt habe und dann auch irgendwie recherchiert habe bei dem, es gibt ja so ein Militäralphabet, so Alpha, Beta, Gamma, Delta und so weiter und dann gibt es auch kriegst du auch so einen Zettel, wo dann irgendwie so ein Code drauf ist, wo ich echt rumüberlegt habe und dann war es am Endeffekt irgendwie ziemlich einfach oder es gab an anderer Stelle, ohne das Rätsel jetzt zu verraten, muss ich einfach nur in einen anderen Screen und im Endeffekt Emma Bescheid sagen, dass eine Kamera nicht funktioniert, wo ich vorher die ganze Zeit rumüberlegt habe, muss ich da hinfliegen und so weiter. Dafür, dass ich eigentlich nicht so der Freund von so sehr fiesen Rätseln bin und jetzt nicht unbedingt der Puzzle-Adventure bin, haben die Rätsel aber sehr gut funktioniert, weil sie sich nie irgendwie angefühlt haben als, hier ist ein Rätsel, mach mal. So wie das zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe jetzt keine großen Vergleiche, aber Kafka The Video Game, so, hier ist irgendwie ein Rätsel, das hat jetzt vielleicht mit der Story nicht so viel zu tun. Oder
also es ist sinnvoll eingewoben in die Erzählung.
Es fühlt sich halt nie als Rätsel an, sondern es fühlt sich als Aufgabe an, die du erfüllen musst, damit die Station, das ist ja im Endeffekt, du musst mit diesem Interface gerade so, also zum Beispiel Astrophysik zum Beispiel, ist im Endeffekt ein ziemlich doofes Rätsel, weil du einfach mit dem Cursor auf einer Karte nach einem bestimmten Punkt, nämlich so einer Rescue-Station suchen musst oder irgendwann auch mal nach der Erde, um mit denen zu kommunizieren, und dann musst du einfach mit dem Cursor quasi ewig die Karte absuchen, bis du dann irgendwann den entsprechenden Punkt auf der Astro-Karte quasi gefunden hast. Und das ist einfach nur eine Schwarz-Weiß-Karte mit einem mit Dots drauf. Es ist halt nicht sehr, also wenn es funktioniert und du das dann halt gefunden hast und es nicht so ewig dauert, dann ist es auch okay. Bei manchen Rätseln war es halt echt so, dass ich, oh nee, habe ich auch irgendwann mal gesagt, so komm, ich lasse das Rätsel jetzt offen, geh jetzt ins Bett, schlaf eine Runde drüber und mach's morgen nochmal, und dann war es auch wieder einfacher. Das gab's. Und was im Endeffekt teilweise zum Rätsel wird, wo ich auf einen anderen Punkt zwar eingehen muss, ist, das ist mein größter Kritikpunkt.
Ja.
Die Navigation in der Raumstation. Es gibt zwar ein Wegpunktesystem. Ich bin ja eine OS. Im Endeffekt sollte ich irgendwie navigieren können. Aber aus irgendeinem Grund hat man sich dazu entschieden, den Wegpunkt als quasi kleine grüne Pfeile, also nee, Striche anzuzeigen, wo drunter quasi auch so ein schwarzer Balken ist, und dann steht da Waypoint. Ist also schon mal schwierig zu erkennen. Es gibt also nicht irgendwie so modern, dass da irgendwie so eine grüne Linie, imaginierte grüne Linie, die dir folgst oder so, hinterherfliegst. Und dann ist es seltsamerweise so, immer wenn du den Wegpunkt erreicht hast, fliegt der Wegpunkt so nach oben, links oder rechts weg. Und du denkst dir jedes Mal, hä, habe ich jetzt den Wegpunkt verpasst und ich muss nach links? Und an manchen Stellen, es macht Sinn von der Raumstation her, weil du bist ja im Weltraum. Das heißt, es gibt kein Oben und Unten. Das heißt, du hast im Endeffekt Räume, die sich über dir befinden, links oder rechts, also quasi Abzweigung. Und manchmal habe ich den Weg, tut mir leid, also meine Orientierung in Videospielen ist sowieso schon legendär schlecht. Also da haben sich ja schon Leute über mich kaputt gelacht. Aber gerade für jemanden wie mich war das manchmal so, dass ich in USC 11 musste und habe mich da irgendwie eine halbe Stunde lang in, das ist so ein bisschen wie der Indiana Jones Witz von wegen Marcus Brody hat sich schon mal in seiner eigenen Station, ich bin die Station und verirre mich in mir selbst.
Ja.
Also ja. Das ist mit mein größter Kritikpunkt daran.
Aber das ist ja schon, das muss ich ja schon sagen, das klingt ja schon auch nach einem Detail, also die Navigation, und das, bislang sind es ja keine sonderlich schwerwiegenden Kritikpunkte.
Das ist ein Kritikpunkt. Mach noch einen zweiten Punkt auf, dann mache ich nochmal auf, was es sehr gut macht.
Ja.
Nachdem ich auch schon sehr viele Sachen gesagt habe, was es sehr gut macht. Für mich als jemand, der Odyssey 2001 gesehen hat und auch solche Filme wie Alien und auch schon viele andere Sci-Fi-Thriller, an dessen Namen ich mich nicht erinnern kann, ist es von der Story her, ohne sie vorwegzunehmen, doch schon sehr vorhersehbar gewesen, worauf es hinausläuft. Das Ende hat mich dann doch überrascht und auch der Umgang mit dem Ende. Hast du das Ende jetzt leider nicht gesehen?
Nee, wir können auch nicht über das Ende sprechen.
Wir können auch nicht über das Ende sprechen, aber als ich dann gestern nochmal in mich gegangen bin, war es so, ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht als eine Hommage, die sehr gut funktioniert. So, aber auch vielleicht andere Teile noch mit einbauen hätte können, so, wo ich mir vielleicht, wie gesagt, auch noch ein bisschen mehr Alien gewünscht hätte oder solche Sachen. Aber von dem, wie es sich dann entwickelt, also es funktioniert sehr gut als ein, du spielst 2001 das Space Odyssey, quasi ab dem Punkt, wo es um die Frage geht, wo bin ich hier eigentlich und so dieses, und diese Beklemmung der Raumstation. Aber darüber hinaus gibt es halt, ja, Emma Fischer und irgendwie die Crew und quasi Sam als KI und auch, also das, was es wirklich gut macht, ist die Perspektive von dir. Die Erzählung ist nicht unbedingt für mich eine radikal neue, aber die Perspektive der Erzählung, das ist das, was es im Endeffekt ausmacht und so ein bisschen unique macht und das, wo man auch sagen kann, hey, das ist ein Spiel, ein Titel, den solltest du gespielt haben, weil es eine andere Perspektive ist zu dem, zu der Geschichte, die wir bereits schon irgendwie, auch dadurch, dass es ja viele Hommages zu 2001 Space Odyssey gibt, schon viel gehört und gespielt haben.
Ich muss tatsächlich bei deinen Erzählungen auch ein bisschen an Firewatch denken, als möglicherweise vergleichbares Ding, weil in Firewatch ist es ja auch so, dass man immer über ein Funkgerät kommuniziert mit einer Person namens Delilah, glaube ich, heißt sie, die allerdings ja nie wirklich anwesend ist und von der man auch gewisse Instruktionen bekommt, wohin man mal gehen möge, um dann auf dem Weg dahin irgendwie kleinere Rätsel zu lösen. Auch da ist es so, dass die Navigation zum Beispiel ja auch absichtlich etwas schwierig ist. Das ist also, in Firewatch ist es so, dass du auch keine Wegpunkte oder sowas hast, sondern du hast einfach nur eine Karte, die du dir anschauen kannst. Und musst dich dann halt anhand der Karte in dem Wald, in dem du dich befindest, orientieren. Vielleicht ist es ja auch so, dass diese Non-Trivialität des Erschließens des Raumes Teil von dieser spielerischen Logik ist, weil es ja auch ansonsten üblicherweise relativ handlungsentlastete Räume sind. Ja, es gibt ja dann irgendwie auch in dem Falle Puzzle, ja, aber von eben doch sehr, es ist ja doch ein erzählungsgetragenes Spiel, deshalb ist vielleicht auch die Erkundung des Raumes maßgeblicher Anteil.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch solche Räume, wo du dann auch mal ein Foto siehst, wo jemand irgendwie vom Graduation Day dann halt irgendwie ein Foto aufgehängt hat und irgendwie postet auf den Rechner. Das war zum Beispiel so ein
Environmental Storytelling.
Ja, und auch so ein bisschen, es entwickelt sich, das wäre noch so ein Punkt, wo man sagen könnte, weiß nicht, ob positiv oder negativ, aber noch so eine Beschreibung, es entwickelt sich zwischendurch auch so ein bisschen zum Point-and-Click-Adventure, wo ich mich zwischendurch gefragt habe, ist es die Weiterentwicklung des Point-and-Click-Adventures? Weil es dann solche Sachen gibt, wo du dann irgendwie rumsuchst und bestimmte Laptops quasi absuchst auf Daten und Hinweise für zum Beispiel einen Code, den du eingeben musst. Das ist zum Beispiel zwischendurch so ein bisschen was manchmal nicht gut funktioniert hat, weil dann ist es so ein bisschen, jemand hat es als Point-and-Click-Adventure Goose genannt. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, was so dieses, du musst einfach nur rumsuchen und hast es irgendwann gefunden, wo du nicht so stark logisch denken musst, sondern musst dann einfach nur überall mal geguckt haben.
So ein bisschen Fleißarbeit quasi, die mit eingebaut ist.
Ja, Fleiß und Sucharbeit. Irgendwann musst du mal Emma suchen und dann fliegst du halt rum und dann stellst du irgendwann fest, ach, da ist die, nachdem du irgendwie verschiedene Kameras abgesucht hast und schon mal wohin geflogen bist als Sphäre. Das ist, wie gesagt, so eine kleine Kugel, wo du dann als OS quasi rumfliegen kannst, wo du dann auch so eine Art Leib quasi hast. Oder wenn du dann halt nach 3 Stunden Wegpunktesuche dann endlich da angekommen bist, wo du hin wolltest. Aber da gibt es dann halt schon auch Erzählungen und es gibt auch quasi, es gibt auch zwischendurch mal, ohne zu spoilern, wer es ist, es gibt auch so zwischendurch mal so eine Art Bösewicht und quasi Interaktionen zwischen 2, 3 Charakteren. Also man sieht auch durchaus noch andere Leute, auch als Figuren. Das funktioniert durchaus auch.
Wie lang ist Observation denn insgesamt? Wie viele Stunden hast du ungefähr gebraucht?
Ich war zwischendurch, habe ich mich schon ziemlich aufgehangen an so 1, 2 Rätseln. Und klar, ich habe es jetzt halt durchgespielt, aber es gibt natürlich noch entsprechende Trophies, die ich noch nicht bekommen habe. Und wenn ich mir am Ende, gibt es dann natürlich eine Sequenz, wo es heißt, wenn du noch was zu tun hast, dann tu es lieber jetzt. Da hätte ich halt noch so ein paar. Also
optionale Dinge gibt es auch noch.
Ja, beziehungsweise was es halt noch auch im Interface gibt, du kannst quasi den Memory Core, ist sehr schön gemacht, dann siehst du quasi so eine Art Sphärendarstellung, einfach nur so als Kreis mit so einer Ecke drin, wo dann einzelne Daten sind, wo du sich so durchklicken kannst, wo auch die Navigation nicht sehr komfortabel ist, wo sie wieder Sinn macht, weil dann klickst du dich quasi wie durch so einen Kreis mit einzelnen Punkten, wo dann natürlich noch so fehlende Datenblöcke, weil Sam hatte natürlich vorher komplett Zugriff auf alle Daten, alle Dateneintragungen und so weiter, also Memory Logs und so weiter von Crewmitgliedern und die kannst du quasi suchen, also dass du immer wieder so Snippets quasi findest, wo dann auch mal irgendwie, wie zum Beispiel dieses irgendwelche Klimageschichten und so weiter.
Aber wie viele Stunden hast du jetzt ungefähr gebraucht?
Achso, genau. Ohne das halt gemacht zu haben, ich würde mal schätzen, so 10 ungefähr. Okay,
na, das ist ja doch ein relativ stattlicher Umfang.
Also ich glaube, man hätte es schneller durchspielen können, wenn man auch ein paar Sachen dann ausgelassen hätte oder halt auch irgendwie einfach schnell durchgerusht hätte und man kann aber durchaus auch irgendwie längere Zeit damit verbringen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, so über 2 Wochen habe ich so 4, 5 Abende mal damit verbracht oder halt auch mal eine längere Session am Wochenende.
Also Ist das so, sind das soweit deine Eindrücke? Bist du soweit durch?
Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich noch einen relevanten Bestandteil vergessen habe. Wie ist denn dein Eindruck von meinem Eindruck?
Mein Eindruck von deinem Eindruck?
Gibt es noch was dich interessieren würde als quasi Testdummy für unsere Hörerinnen und Hörerinnen?
Nee, also ich finde tatsächlich, für mich klingt das ausgesprochen spannend. Ich mag ja Rätselspiele und habe mich auch durchaus mit The Witness zum Beispiel lange Zeit rumgeschlagen. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass ich auch daran großen Spaß hätte. Ich mag den retrofuturistischen Charme. Ich mag dieses Kammerspiel und diese Handlungsentlastung, dieser Fokus auf die Beobachtung und auf die Systemarchitektur, die man ja dann verkörpert, eben indem man etwas verkörpert, was keinen Körper hat, finde ich auch super spannend. Ich glaube, das könnte genau mein Ding sein. Vor allem, weil ich auch jemand bin, ich mag ja dieses ganze Hollywood-Drama nicht. Ich mag ja diese ganze Überdramatisierung, diesen ganzen Quatsch, diesen ganzen Kitsch und sowas. Ich finde das alles sehr langweilig. Und ich finde es gerade schön, weil du sagst, es ist oftmals so ein bisschen underplayed. Ich glaube, das wäre genau was mich sehr reizen würde. Das ist auch was da muss ich wieder an Firewatch denken, weil Firewatch teilweise ja auch sehr underplayed ist und auch von vielen als wahnsinnig enttäuschend wahrgenommen wurde, in der Erzählung jetzt. Einfach, weil man nicht diese Befriedigung bekommt. Und ich finde das super.
Ja, was mir noch eingefallen ist, was ich vorhin kurz gedacht habe und nicht gesagt hatte, zum Voice-Acting, die Stimme von Sam funktioniert sehr, sehr gut. Also das ist einfach grandios ausgewählt von der Reaktion her. Und da auch immer sehr gut underplayed, so du hast nie das Gefühl so, hä, das ist doch keine KI und so, sondern das, den Unterschied zu Firewatch würde ich sehen, Sam hat halt keine eigene Hintergrundgeschichte, keine eigene Motivation, wobei du dich halt zwischendurch fragst, Bring Her ist ja halt so ein bisschen auch der Villain in der Geschichte, so das, was ich am Anfang meinte, oh, dann kann man irgendwie die Crewmitglieder langsam eine nach der nächsten so ein bisschen aussortieren als KI. Da müsste ich jetzt das Ende verraten, mach ich nicht. Du kannst nämlich noch spielen und das Ganze kostet aktuell, zumindest nach der kurzen Google-Recherche, 24,99 Euro im PlayStation Store und ich finde, es ist für den Preis auf jeden Fall auch. Ich habe es ja jetzt umsonst quasi mit dem Key gespielt. Und wenn ich darüber nochmal nachdenke, das wäre auch so ungefähr das, was ich guten Gewissens dafür ausgeben konnte. Und ich hatte jetzt auch so ein bisschen den Zeitdruck, es durchzuspielen, damit wir relativ zeitnah daran kommen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dem Ganzen jetzt sogar nochmal eine zweite Runde zu geben. A, weil ich das Ende jetzt schon kenne, um nochmal zu schauen, ob es quasi bestimmte Bestandteile gibt um die Story, weil es lebt dann natürlich auch so ein bisschen von so diesem auch vielleicht Internet-Recherche. Es gibt natürlich so Observation-Explained-Videos und so weiter. Es spielt natürlich auch mit so ein bisschen mit dieser Mysterie um dieses Sechseck. Also daher durchaus auch Videospielwert und
das klingt schön. Das klingt wirklich schön. Vielen, vielen Dank, lieber Tobi, für deine Impressionen, für deine Rezensionen. Auch vielen Dank an euch, liebe Leute da draußen, fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns liebend gern unterstützen. Wenn ihr das tun möchtet, dann würde uns das sehr, sehr helfen. Ihr könnt gerne auf pixeldiskurs.de gehen und am unteren Bildschirmrand auf den Unterstützt-uns-Button klicken. Ihr findet uns natürlich auch auf steadyhq.com/pixeldiskurs. Das ist letztendlich unsere Kampagne, mit der wir uns etwas finanzieren. Wohlgesagt ist es so, dass wir 100 Euro als Ziel anstreben, um eigenständig uns finanzieren zu können. Gegenwärtig sind wir, glaube ich, bei paar 30 Euro. Also wir haben noch nicht sonderlich viel Unterstützung. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr da mitmachen würdet, wenn ihr etwas Geld übrig habt. Dann könnt ihr gerne hier die Mikrofone am Laufen halten. Außerdem könnt ihr uns natürlich gern abonnieren, bewerten und rezensieren. Ihr findet uns auf Apple Podcasts, ihr findet uns auf Spotify. Ihr könnt natürlich auch gerne auf pixeldiskurs.de gehen und diese Folge kommentieren. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de, wenn ihr persönlich Kontakt aufnehmen wollt. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook und auf Twitter teilen. Auch das hilft uns sehr. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao. Geht wählen.